Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für Ärztinnen und Ärzte, für Angehörige der Pflegeberufe und für alle Kollegen, die im Bereich der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie arbeiten. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Falls du es noch nicht weißt, im Klinisch Relevant Podcast veröffentlichen wir zweimal pro Woche, immer dienstags und samstags, neue Fortbildungsinhalte zum Anhören. Du findest sie überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, wo du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Heute spreche ich wieder mit Professor Baum aus Münster. Der Apotheker ist und zwei geriatrische Kliniken in Münster mitbetreut und sozusagen seine schützende Hand über die Patienten im Hinblick auf die Medikamentation hält. Du hast ihn schon einmal hier auf Klinisch Relevant in einem Podcast gehört. Heute haben wir uns das Thema Antidepressiva ausgesucht, das ja sicherlich im klinischen Alltag eine große Rolle spielt. Also ich hoffe, dass wir deinen Geschmack getroffen haben und dass du einiges heute mitnehmen kannst. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören. Lieber Sebastian, dann herzlich willkommen ein zweites Mal im Podcast von Klinisch Relevant. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ich werde heute versuchen, dich wieder so ein bisschen dein Wissen anzuzapfen, was die Medikation mit Antidepressiva betrifft. Allerdings natürlich auch wieder mit dem Fokus auf die geriatrischen Patienten. Und ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit Medikamenten, die in dem Kontext der Depressionsbehandlung regelmäßig zumindest bei mir vorkommen, denen ich regelmäßig über den Weg laufe. Und mit dir wollte ich gerne über diese Medikamente sprechen. Vielleicht können wir aber auch so ein bisschen gleichzeitig hier und da diese Schubladen nochmal einteilen, welche Schubladen es überhaupt gibt bei Antidepressiva. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn wir einfach so ein bisschen offen darüber reden könnten. Ich weiß nicht, vielleicht können wir einmal mit dem Begriff oder mit der Schublade SSRI anfangen, weil das ist so bei mir zumindest die Gruppe, die ich am häufigsten selber verwende und die mir am häufigsten vorkommt. Also die Medikamente Citalopram, Paroxetin und Sertralin. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht im Alltag. Vielleicht können wir als erstes über die sprechen. Was ist so deine Meinung zu den Medikamenten, die ich gerade genannt habe? Und was ist so aus deiner Sicht, was sind so die wichtigen Dinge, die man beachten muss, wenn man die einsetzt?
Ja, genau. Hallo erstmal auch von meiner Seite. Antidepressiva spielen jetzt bei unserem Patientenpool auch einen relativ hohen Stellenwert aus verschiedenen Gründen. Und auch die SSRIs kommen doch recht regelmäßig vor, weil die auch ihre Indikation haben, also Post-Stroke-Depression etc., wo die Wirksamkeit ja auch sehr gut belegt ist. Wir haben natürlich bei uns, bei den geriatrischen Patienten, natürlich die Schwierigkeiten, gerade was so Kontraindikationen betrifft. Und das sind ja die SSRIs, oder beziehungsweise da ist ja vor allen Dingen das Citalopram und Escitalopram davon betroffen. Das ist ja laut Fachinformation, es ja nicht erlaubt ist, diese Medikamente bei Patienten einzusetzen, die ein Long-QT-Syndrom haben. Das sind jetzt nicht ganz so viele, aber viel häufiger, dass man dies bei Patienten nicht einsetzen darf, die halt gleichzeitig eine andere potenziell QT-Zeit verlängernde Substanz einsetzt oder bei denen das eingesetzt wird. Also so Amiodaron, Fluconazol sind so, auch wenn Fluconazol jetzt keine Dauertherapie ist, aber die kommen halt immer wieder mal vor. Oder andere Antipsychotika, ne, auch im Rahmen vielleicht einer Augmentation, also ein Schlafmittel, wenn Melperon da eingesetzt wird, dann darf man eigentlich Citalopram und Escitalopram erstmal so per se nicht einsetzen, weil es halt kontraindiziert ist. Ne? Das sind halt formale Geschichten, die aber halt erstmal, das weißt du ja besser, ne, wenn ich etwas einsetze, was kontraindiziert ist, dann müssen ja bestimmte Vorgaben erfüllt werden, ne? Aufklärung des Patienten, Einwilligung des Patienten etc. Und beim Sertralin zum Beispiel wäre diese formale Hürde nicht gegeben. Ist pharmakologisch jetzt nicht ungefährlicher, ne, was QT-Zeitverlängerung betrifft etc., würde ich jetzt mal behaupten, oder ist zumindest kein gravierender Unterschied, aber das wäre zumindest da zulässig. Aber Citalopram und Escitalopram sind ja die etablierten SSRIs, zumindest jetzt in unserer Region. Wenn ein SSRI eingesetzt wird, findet man ehrlicherweise meistens Citalopram oder Escitalopram. Mhm.
Wie ist das mit der Nebenwirkung Hyponatremie? Das ist lustig, weil ich selber das Gefühl habe, das ist sehr, sehr selten, aber ich werde es häufig gefragt, so von Kollegen, wenn ein Patient mit einer Hyponatremie aufschlägt, ist das jetzt möglicherweise Antidepressiva assoziiert, ist das möglicherweise SSRI induziert? Wie ist so deine Erfahrung damit?
Also wir finden die Hyponatremie relativ häufig bei den Patienten, wo sie herrührt. Ist nicht immer eindeutig feststellbar. Ne? Also entweder ist es ein Verdünnungseffekt, was wir ja bei Patienten, ne? Wie gesagt, ich sehe halt nur die geriatrischen, ne? Weil sie Wasser eingelagert haben, peripher oder zentral. Da kann natürlich eine, in Anführungsstrichen, Hyponatremie entstehen, die ja de facto ja keine tatsächliche ist. Aber medikamenteninduziert finden wir doch schon eher mal. Jetzt kann man mich jetzt nicht auf Zahlen festnageln, wie häufig wir das tatsächlich sehen. Das sind ja dann auch, das sind so empirische Effekte. Wir haben einmal untersucht, aber nichtsdestotrotz bei Aufnahme bei uns bei den Patienten kommen etwa 30% mit Elektrolytverschiebungen bei Aufnahme. Das sind natürlich nicht alle medikamenteninduziert, aber das ist schon relativ häufig. Und ich sag mal so 5% der Hyponatremien sind tatsächliche Hyponatremien bei unseren Patienten, die medikamenteninduziert sind. Also das finde ich schon etwas, was auf jeden Fall in irgendeiner Form relevant ist oder wo man zumindest nicht sagen kann, das kommt so gut wie nie vor. Da spielen aber tatsächlich die Antidepressiva eher mal eine Rolle. Gefühlt momentan eher Phenlafaxin, weil wir auch wahrscheinlich mehr Phenlafaxin einsetzen als der SSRIs unter Carbamazepin. Das sind so die, die Gruppen, wo wir es am ehesten finden. Antipsychotika machen es theoretisch auch. Kann ich mich ehrlicherweise nicht so daran erinnern, dass es etabliert ist. Und natürlich die Kardiaka, also ne, die Diuretika natürlich. Ne? Also wenn man die jetzt mal außen vor lässt, wenn es neben den Diuretika sind es tatsächlich Antidepressiva, eher aktuell Phenlafaxin und was habe ich noch gesagt? Und Carbamazepin. Da sieht man es doch, genau, da sieht man es eher mal. Hm. Aber auch Citalopram im Verdacht nehmen wir auch da das halt raus, weil wir da das nicht unbedingt wissen, ob es nicht auch daran lag. Aber meistens haben die Leute 3-4 Hyponatremie-induzierende Medikamente in ihrem Medikamentenplan, da weiß man eh nicht, woran es dann lag.
Die SSRI spielen ja eine Rolle, wenn man insbesondere eine Antriebssteigerung ja auch erzielen möchte. Hast du jetzt in deiner Tätigkeit in der Supervision, sag ich jetzt mal, deiner geriatrischen Patienten in den zwei Kliniken, die du betreust, hast du da auch schon mal, sag ich jetzt mal, negative Effekte diesbezüglich bemerkt? Oder sag ich mal auch so psychiatrische Nebenwirkungen mitbekommen, was das betrifft?
Motorische Unruhe können sehen wir da manchmal drunter bei den SSRIs. Also auch tatsächlich, wenn wir den Verdacht haben, dass jemand beziehungsweise nicht, an der Dir gerutscht ist, wo man nicht unbedingt weiß, woran es lag, dass wir zum Beispiel dann die SSRIs möglicherweise auch erstmal dann pausieren, abhängig von der Dosis und ob das Pausieren mal ebenso machbar ist, oder zumindest eine Dosisreduktion durchführen, ne? Weil wir das doch schon das Gefühl haben, dass die in diese Richtung auch diese Nebenwirkungen haben, also psychiatrisch, also vor allen Dingen halt motorische Unruhe und möglicherweise Delir entwicklungsunterstützend, um das mal so formulieren. Das heißt, wenn jemand ein Delir hat, tut es den manchen Patienten schon ganz gut, wenn man das Antidepressivum mal pausiert, auch wenn das vielleicht nicht ursächlich dafür verantwortlich ist.
Ist es eigentlich so, dass du bei geriatrischen Patienten insgesamt niedrige Dosierungen auch empfiehlst, was jetzt die SSRI betrifft?
Ja, zumindest auch bei der Startdosierung. Und es ist schon so, wie gesagt, wir setzen eher vorzugsweise Phenlafaxin an, wenn wir antriebssteigernde Antidepressiva einsetzen oder wenn wir Patienten haben, die auch damit schon bekommen. Wie gesagt, im Münsteraner Raum ist tatsächlich Phenlafaxin eher präferiert. Da sieht man schon, dass die auch gute Dosen brauchen. Also unter 150 Milligramm kommt es eigentlich nicht so häufig zu nennenswerten Wirkungen. Das heißt tatsächlich, die meisten bekommen 150 bis 225. Wir haben auch mal ältere Patienten, die auch höhere Dosierung erhalten. Das wird dann in der Regel aber dann auch mit einem therapeutischen Drug Monitoring überwacht. Weil wir haben ja manchmal solche Ultra-Rapid-Metabolizer, wo die Leute gar keine Spiegel aufbauen und die dann deswegen höhere Dosierung brauchen beim Fenlafaxin.
Wie sieht da so ein Drug-Monitoring aus? Also du meinst jetzt einfach regelmäßige Spiegeluntersuchung? Ja, okay, ja. Ja. Und bei den SSRI, jetzt bei Dacitalopram und Escitalopram beziehungsweise Sertralin, Paroxetin, wie sieht's da mit den Dosis, mit der Dosis an, die man so aus, wie die man so als am Anfang einsetzen kann? Was würdest du da so sagen bei den geriatrischen Patienten?
Also mit Citalopram fangen wir mit 10 Milligramm ein und da ist ja auch dann die höhere Dosierung bis 20 Milligramm ja erlaubt. Darüber ist es ja nicht empfohlen. Ja. Ich habe auch keinen Patienten, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir in den letzten 5 bis 10 Jahren auch jemanden so hoch eingestellt haben, dass der mehr als 20 Milligramm bekommt, vielleicht mal im Einzelfall. Und häufig ist es eher so, dass wir es sogar eher runter reduzieren nach Rücksprache mit dem behandelnden Neurologen, wenn jemand tatsächlich mit 40 kommt. Also ne, die 87-jährige Oma mit 40, die wird eher dann runter darunter geholt in der Dosierung. Beim Sertralin starten wir mit 50 Milligramm in der Regel erstmal einmal täglich und ich sag mal bis zu 200 Tagesdosis wird auch schon mal gemacht, wobei halt Sertralin nicht so das gängige Arzneimittel ist. Nichtsdestotrotz, obwohl es ja eigentlich offiziell besser einsetzbar wäre, was den gesetzlichen Rahmen betrifft. Ja. Und das andere setzen wir gar nicht mehr ein. Ne? Weil auch, na, keep it simple, warum wir brauchen nicht so viele, wir fokussieren uns auf diese beiden Antidepressiva tatsächlich aus der SSRI-Gruppe.
Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass einfach bei den Antidepressiva die Wirkung, die antidepressive Wirkung eben doch das ein oder andere Mal ganz schön auf sich warten lässt. Ne? Und das ist ja wichtig, dass man so ein bisschen die Ruhe behält und mal so ein bisschen abwartet. Aber ja, die Antriebssteigerung, die ist natürlich relativ schnell da. Ne? Und dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann einfach so Unruhezustände und so, dass das schon mal schwierig sein kann. Ja, du hast gerade schon mehrfach das Venlafaxin angesprochen.
Ja, bevor wir das Thema wechseln, etwas, was mir immer noch am Herzen liegt, also bevor wir die Substanzgruppe ans Herz wechseln, die SSRIs und auch die SNRIs können Blutungsprobleme machen. Die SSRIs und SNRIs machen ja GI-Blutung, das ist ja bekannt. Ja. Bei den SSRIs aber ist es noch etwas problematischer, weil das ja auch Hirnblutungen, zerebrale Blutungsrisiko ja auch erhöht. Das machen ja die SNRIs ja nicht in der Form, wie es die SSRIs machen. Und da ist tatsächlich bei uns immer die Frage, wir haben sie bei uns klinikintern gelöst, ne? Darf ein Marcomar-Patient mit Citalopram behandelt werden? Offiziell ja, ne? Also es ist jetzt keine offizielle Kontraindikation, aber bei uns ist es schon so, dass es sich etabliert hat, bei jedem Marcomar-Patienten kein Citalopram einzusetzen, ja, weil das Blutungsrisiko für eine oder die Entwicklung einer zerebralen Blutung bei Marcomar-Patienten, wenn sie Citalopram bekommt, so eine Number needed to harm von etwa 500 hat. Mhm. Und das ist für uns etwas zu heikel, um das zu machen, weil es ja auch Alternativen gibt. Ne? Man könnte ja das Antidepressivum wechseln auf der einen Seite, dass man ein SNRI einsetzt. Mhm. Das ist ja häufig möglich. Oder man könnte auch ein NOAC einsetzen, anstatt eines Marcomar. Dort ist das Risiko für Hirnblutung dann nochmal deutlich geringer im Vergleich, wenn es ein Marcomar mit Marcomar weiter therapiert wird. Das finde ich, hat sich mehr etabliert, dass so auch fortgefahren wird. Wir machen das schon seit zig Jahren, also dass wir Marcomar-Patienten kein Citalopram geben, vielleicht schon seit 12, 13 Jahren regelhaft. Es gibt aber immer so diese Rückfrage dann auch aus dem niedergelassenen Bereich, warum habt ihr denn jetzt hier das gewechselt, gerade wo es mit den NOACs ja noch so restriktiv war. Aber die Daten zeigen halt weiterhin, dass das Hirnblutungsrisiko unter den SSRIs ja nicht eine Ente war oder so ein One-Hit-Wonder, sondern tatsächlich sich auch in der ganzen Zeit immer wieder bestätigt hat, dass dieses Risiko ja besteht. Und da muss man es ja nicht unbedingt auf die Spitze treiben, wenn die dann auch alle antikoaguliert werden.
bin ich dir total dankbar für den Hinweis. Genau, das hätte ich tatsächlich jetzt vergessen. Aber ja, wichtig. Ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Dann lass uns bitte auf die SNRI zu sprechen kommen. Da gehört ja das Venlafaxin zu. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, dass das Venlafaxin tatsächlich häufig bei euch verwandt wird, richtig?
Ganz genau. Also Venlafaxin ist tatsächlich so das Antidepressivum der Wahl, wenn man wenn man eine Antriebssteigerung haben möchte und Citalopram oder die SSRI ist nicht in Frage kommen. Das ist leider sehr, sehr häufig der Fall. Und daher wird es bevorzugt bei uns eingesetzt, auch von dem Blutungsrisiko, ne, was da etwas geringer ist. Vom Bauchgefühl her, Hyponatremie, würde ich sagen, kommt da tendenziell etwas eher mal vor. Aber auch QT-Zeitverlängerung ist eher weniger das Problem. Also das ist eigentlich dann eine relativ gut verträgliche Substanz. Die macht eher mal Probleme beim Absetzen, dass man gerade die lange das gekriegt haben, dass es doch gerade zum Ende hin diese Runterdosierung doch extrem lange dauern kann. Ja. Bis die Leute, ich sag jetzt mal, da wirklich, ich will jetzt nicht das Wort entwöhnt benutzen, aber halt, bis sie da wirklich von der Substanz loskommen, dass da keine Absetzphänomene auftreten. Ne? Das ist bei den, sehen wir bei den Venlafaxin oder bei den SNRIs etwas eher mal als zum Beispiel bei den SSRIs.
Was ich häufig mitbekomme, ist, dass es Verwirrung gibt, was die tageszeitliche Einteilung von Venlafaxin gibt. Also jetzt zum Beispiel bei höheren Dosierungen, dass man da eigentlich jetzt gar nicht mehr abends auch eine Portion geben würde, sondern sich auf die morgens- und mittagliche Dosierung konzentriert. Wie ist da deine Erfahrung und wie ist da eigentlich so die Empfehlung diesbezüglich?
Da gibt es ja, also wir setzen bei den Venlafaxin ja vorwiegend die Retard-Formulierungen ein und da belassen wir es eigentlich, also auch der Compliance wegen, bei der einmal täglichen Gabe. Also dass wir das gar nicht splitten. Wenn die Medikamente zu spät gegeben werden, es gibt ja auch Patienten, die ja zum Beispiel auch die SSRIs auch abends kriegen, weil es ja auch laut Fachinformation auch zulässig ist. Das macht zum Beispiel eher mal Schlafstörungen. Und das sehen wir beim Venlafaxin, das würde ich jetzt auch beim Venlafaxin als Nachteil sehen. Auch das Sertralin, das man ja eigentlich zweimal täglich geben müsste. Mhm. Und pharmakologisch wäre ja logisch, es morgens und abends zu geben. Ist es tatsächlich so, dass die morgen- und mittagliche Gabe etwas weniger Schlafprobleme machen als die morgen- und abendliche Gabe. Es gibt aber auch Patienten, die davon profitieren. Also die sagen, wenn ich das Sertralin abends nehme, kann ich umso besser schlafen. Das gibt es halt auch. Das muss man halt ausloten, Patienten individuell. Aber eher machen die abendlichen Gaben oder die zu späten Gaben von SNRIs und SSRIs eher Schlafstörungen.
Ich begegne dem Venlafaxin und dem Duloxetin häufig, weil ich halt auch Schmerzpatienten mitbetreue. Und da wollte ich dich nochmal weiter zu fragen. Also wie siehst du diesen Kontext, was wäre jetzt diese antidepressive Wirkung und die schmerztherapeutische Anwendung betrachtet? Also wie siehst du das? Ist das unkritisch aus deiner Sicht oder ist das günstig, diese zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen?
Ja, tatsächlich machen wir das auch. Wir haben ja bei uns in der Klinik ja auch eine schmerztherapeutische Station. Dort ist tatsächlich auch Duloxetin und Venlafaxin Mittel der Wahl, um gerade zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Teilweise, wenn noch Schlafstörungen dazukommen, wird das auch teilweise dual gefahren, dass man vielleicht noch Mirtazapin als zweites Antidepressivum niedrig dosiert, also nicht mehr als 15 Milligramm noch dazu packt, aber meistens reicht die Monotherapie Antidepressivum, um tatsächlich beides mit zu behandeln.
Super. Da kommt, ja. Gibt es noch aus deiner Sicht irgendwas, was man bei den SNRI besonders beachten müsste? Also wenn ich es jetzt so ein bisschen zusammenfassen darf, dann ist es ja so, dass diese Gruppe der Medikamente ja anscheinend sogar so ein bisschen vorteilhafter als die SSRI sind bei geriatrischen Patienten aufgrund der Tatsache, dass ja die QT-Zeitverlängerung nicht so häufig sind und auch die Blutungsgefahr nicht so hoch ist. Aber gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was man da jetzt als negative Effekte noch beachten muss?
Ja, also einmal das Absetzphänomen, ne, ja. das muss man tatsächlich im Hinterkopf haben, dass es doch eher mal wirklich ein Langzeitproblem für einzelne Patienten werden kann, dass man wirklich fast so ein Jahr braucht, bis dann man das Medikament komplett absetzen kann. Und das zweite Nachteilige ist, eher beim Venlafaxin, nicht beim Duloxetin, sind Retardkapseln. Ne? Das heißt, das sind Pellets, die dann haben wir immer Schwierigkeiten bei den Sondenpatienten. Ne? Da muss man halt dran denken, das darf nicht gemörsert werden etc. Da ist dann das Duloxetin etwas mehr vom geeigneter, ne? Weil das dann wieder in Anführungsstrichen nur Filmtabletten sind. Das geht eher mal auch Sonnenpatienten zur Verfügung zu stellen. Und das und das Duloxetin hat natürlich auch den Vorteil, auch mal manchen Schmerzpatienten, die sagen, ja, ich hab ja keine Depression, aber wenn da irgendwas mit Schmerz und Neuropathiebehandlung im Beipackzettel stehen, dann kann man sie sozusagen damit ins Boot holen, dem auch eine antidepressive Therapie zur Verfügung zu stellen. Und das wäre jetzt so ein bisschen der Vorteil vom Duloxetin. Mhm.
Dann würde ich dich gerne fragen, das Mirtazapin, das du gerade angesprochen hast, das ist ja auch ein Medikament, das ich sehr häufig sehe, und wo ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht habe bei meinen Patienten. Zu welcher Gruppe der Antidepressiva gehört das?
Das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich kann das viel. Also es ist jetzt nicht das klassische SNRI oder SSRI. Es hat eine serotonerge Wirkung, es hat eine antihistaminerge Wirkung. Es müsste eigentlich zu den ich komme jetzt irgendwie auf den Namen, mit so ähnlich wie auch das, nicht das Mirtazapin ist das eine und das wie das Marprotilin, also auf jeden Fall eine, mehr als eine duale Hemmung. Ich weiß jetzt nicht, in welche Gruppe. Ich würde es eher auch zu den SNRIs näher ranpacken, aber es ist nochmal was Eigenständiges. Irgendeine quartäre Verbindung ist es ja.
Okay.
Genau. Das ist ja nicht so potent, was die Antriebssteigerung betrifft, ne, wie die SNRIs und SSRIs. Hat aber in der niedrigen Dosierung kommt ja vor allem die antihistaminäre Wirkung zum Tragen, dass die halt auch wirklich müde machend sind und einschlaffördernd. Und deshalb setzen wir das ganz gerne ein, dass mit 7,5 Milligramm, die sind da eigentlich auch ausreichend, bis 15 das als Schlafmedikation und dass die Patienten wirklich abends zur Ruhe zu kommen. Also ne, das wäre zum Beispiel so eine Alternative, wenn man sich die Frage stellt, muss ich dem Patienten Opipramol einsetzen oder muss das Opipramol bei den Patienten, was er schon so lange kriegt, auch weiter fortgeführt werden? Da bin ich ja immer etwas vorsichtig. Mhm. Opipramol in der Dauermedikation finden wir jetzt nicht so optimal. Und da lässt sich das Mirtazapin eigentlich ganz gut einsetzen, auch bei Patienten, die ein bisschen mangelernährt sind, ne, das führt ja durch diese antihistaminäre Wirkung ja auch zu einer Appetitsteigerung, dass die auch vielleicht noch 2-3 Kilos noch gewinnen können in den nächsten Wochen. Das nutzen wir eigentlich auch gern bei Mirtazapin. Und es wird eigentlich ziemlich gut vertragen. Also hat relativ wenig Nebenwirkungen, wenn man jetzt den Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme besser gesagt, ist ja immer im Auge des Betrachters, ob es jetzt eine Nebenwirkung oder ein positiver Zusatzeffekt ist.
Absolut, absolut, ja. Wie ist das mit kardialen Nebenwirkungen? Wie ist es da mit QT-Zeitverlängerung und so weiter bei den Mirtazapin?
Es kann schon mal vorkommen, eher in höheren Dosierungen. Deswegen setzen wir ganz selten 45 Milligramm ein und mehr als 45 sowieso nicht. Aber dafür, dass es so regelhaft eingesetzt wird, habe ich das jetzt nicht als großes Problem bisher wahrgenommen. Also da sind SNRIs oder auch die Antipsychotika, die sind da eher mal im Fokus, dass das da beobachtet wird. Und da Mirtazapin kann ich mich eigentlich so gut wie gar nicht erinnern, dass das überhaupt schon mal gemacht hat. Na, also ja. Ich bin mir ein bisschen vorsichtig, vielleicht habe ich es auch mal vergessen, aber Mirtazapin habe ich nicht so auf dem Schirm, dass ich das jeweils da mal gesehen hätte.
Ja. Mit welcher Dosierung steigt ihr so ein bei eurem Patientenklientel?
7,5, genau.
Was ich spannend finde, ist, dass ich das mehrfach mitbekommen habe, dass eine Restless-Leg-Symptomatik entweder augmentiert wird durch Mirtazapin oder sogar hervorgerufen werden kann. Dieses Syndrom der unruhigen Beine, dass das tatsächlich auch im Zusammenhang stehen kann mit Mirtazapin. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen. Und auch mehrfach musste ich die Medikationen darunter absetzen.
Genau.
Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal mitbekommen?
Ja, 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 haben wir auch. Selten, aber es kommt tatsächlich merkbar vor, ne, dass das, dass wir das auch da deshalb dann wieder wegnehmen.
Ja. Könnten wir noch mal über die Trizyklika sprechen? ich kann mir vorstellen, dass du auch regelmäßig die siehst, die Medikamente bei deinen Patienten. Und ich kann mir vorstellen, dass du die regelmäßig rausschmeißt. Ist das so? Oder gibt es auch Situationen, wo ihr das, zum Beispiel das Amitriptylin drin lasst?
Ist tatsächlich das primäre Ziel, die Trizyklika alle rauszuwerfen. Und das schaffen wir auch in 99% der Fälle, dass es auch lang anhaltend rausbleibt. Jetzt zu der Frage, gibt es Patienten, wo wir es drin lassen? Bei manchen wenigen Schmerzpatienten tatsächlich. Man muss halt immer, wir fragen tatsächlich, wer hat es verordnet, wie lange ist es drin und was wurde schon noch alles probiert, medikamentös, bis das wirklich drin ist. Wie gesagt, manche sind ja wirklich, das ist so ein altes Schätzchen, da vor 40 Jahren angesetzt und seit 40 Jahren drin. Da versuchen wir schon in Rücksprache mit dem Patienten das Medikament auszutauschen, was ja in der Regel auch sehr, sehr gut funktioniert, muss man ja sagen. Und es gibt aber manchmal so Konstellationen, es gibt auch bestimmte Patientencharakteristika, die es auch nicht zulassen, in der Dauermedikation was zu ändern, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und da bleibt es dann tatsächlich drin. Wir versuchen, die Dosierung relativ niedrig zu halten. Aber ein objektiven Grund ist drin zu lassen, gibt es meistens nicht. Es gibt manchmal einen individuellen Grund. Ja? Also nicht nur Patientencharakteristika, vielleicht hat er auch so eine Vorgeschichte, wo man sagt, es hat mir letztendlich nur das geholfen. Ne? Also Mirtazapin hat nicht gereicht, mit Citalopram gab es eine Kontraindikation, hier und da und bla. Ne? Und dann kann man das auch dann dort fortführen. Ne? Das wird es dann auch weiter fortsetzen. Aber das ist ganz, ganz selten, dass man da, dass das nötig ist.
Aus deiner Perspektive als Apotheker, was ist der Hauptgrund für dich zu sagen, dass Tetrazyklika eigentlich, dass Trizyklika eigentlich keinen Platz mehr haben in der Behandlung von geriatrischen Patienten?
Das anticholinerge Potenzial, was die haben. Also die sind anticholinerg wirksam und das ist auch in der Hinsicht auch gut untersucht. Das geht jetzt nicht nur um Delirprävention, das ist ja im höheren Alter ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da reichen wirklich auch niedrige Dosierungen, auch 25 Milligramm. Wenn man sich aber auch mal anguckt, inwiefern sich die Fahrtüchtigkeit unter Trizyklika sich verändert, da gibt es ja die Druid-Studie etc., die das ja auch ganz eindeutig zeigt, dass unter Trizyklika die Aufmerksamkeit und die Fahrt eingeschränkt ist. Klar, im Laufe der Zeit adaptiert sich der Patient wieder dran oder seine Fähigkeiten, aber nicht immer komplett. Ja? Also manche ja, manche machen es komplett, das heißt, die kompensieren diese Einschränkung durch die Anticholinergika, aber andere tun das nicht. Die tun das zwar ausreichend, aber man sieht trotzdem, dass die Konzentrationsfähigkeit herabgesetzt ist in Fahrsimulatoren etc. Und bei manchen ist einfach die Fahrtüchtigkeit unter der Antidepressivagabe nicht mehr gegeben. Das, wie gesagt, da gibt es eine Arbeitsgruppe unten in München, die das auch sehr gut überwacht hat oder untersucht hat, ne? Hier Herr Laux und Brunauer etc. Wie gesagt, das sind ja alles auch bekannte Sachen. Das ist ja auch nicht seit gestern, sondern das ist schon seit mindestens 10, 15 Jahren bekannt, wenn nicht sogar noch länger. Und das wäre halt der zweite Grund. Ne? Wir haben ja eine Altersgruppe, die ja eh schon altersbedingt unter Aufmerksamkeitsstörungen leiden können oder dass die Fahrtauglichkeit gegebenenfalls ja schon beeinträchtigt ist. Und dann, wenn man das noch medikamentös durch Anticholinergika, Trizyklika, Urologika und viele andere anticholinerg wirkende Substanzen, die vielleicht nur ein bisschen anticholinerg sind, also Metoprolol, Captopril etc., dann hat man die dann doch so weit, dass sie dann doch nicht so fahrtauglich sind, wie man das eigentlich meinte und wo es vielleicht unnötig medikamentös beeinträchtigt wird.
Ja. Übrigens, du hast vorhin das Opipramol gestriffen. da würde ich ganz gerne nochmal drauf kommen, weil ich das auch häufig sehe und weil ich mir juckt es manchmal in den Fingern, wenn ich bestimmte Patienten vor mir habe, so unruhige Geister, die so ganz sorgenvoll, ängstlich sind. Da denke ich manchmal an das Opipramol. Was ist deine Meinung dazu, zu diesem Medikament? Und vielleicht kannst du es auch nochmal jetzt aus pharmakologischer Sicht so einordnen.
Ja, also das Opipramol pharmakologisch ist ja eine Substanz, ich sag mal, das wird bei Pharmakologen oder Pharmazeuten sehr gerne auch als Dirty Drug bezeichnet. Na, warum Dirty? Weil es ganz einfach relativ unselektiv viele Rezeptoren bedient. Das heißt, setzt man so Dirty Drugs ein, ist so eine Therapie mit dem Gießkannenprinzip, so ein bisschen antidopaminärk, so ein bisschen antihistaminärk, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber im Prinzip nicht Fisch und nicht Fleisch. Das heißt, wenn ich eigentlich eine gezielte Wirkung haben möchte, weiß ich ja meistens auch, welchen Rezeptor ich ja brauche und ich weiß ja auch, ob es jetzt agonistisch oder antagonistisch wirken muss, dann kann man das ja gezielt machen und eigentlich nicht so nach dem Gießkannenprinzip. Ne? Auch die Trizyklika sind ja auch eher auch solche Dirty Drugs, die ja auch eher nicht nur peripher, nicht nur zentral, sondern auch peripher wirken. Gleiches gilt ja auch für das Opipramol. An solche Sachen muss man ja auch noch denken. Und daher bin ich jetzt nicht so der Freund, mit solchen sogenannten Dirty Drugs zu handeln oder einzusetzen, sondern dann schon zu gucken, welche Wirkung möchte ich jetzt eigentlich haben und welche Substanzen gibt es denn da noch, die vielleicht auch wirklich gezielter das machen, ohne die ganzen anderen Wirkungen, / dann letztendlich sind es ja dann auch Nebenwirkungen, die der Patient möglicherweise darunter erleidet. Ne? Und da gehört halt Opipramol nicht sozusagen als First-Line-Therapie, sondern tatsächlich auch wieder zu einer Medikation, die wir vorzugsweise versuchen auszutauschen.
Mhm. Ja, vielen Dank dafür, das ist super. Ich würde gerne als letztes, wenn du Lust hast, nochmal auf die Gruppe der Melatonin-Rezeptor-Agonisten eingehen. Wenn du Lust hast, wie gesagt, weil ich so, ja, insbesondere bei meinen Patienten wahrnehme, dass die das immer so als ja leichtere Medikation oder so nah am natürlichen wahrnehmen, glaube ich. Spielt das bei dir überhaupt eine Rolle, jetzt bei deinen geriatrischen Patienten? Wie siehst du diese Substanzgruppe?
Ja, also auch die wird bei uns eingesetzt, die Substanz. Also das ist etwas, was wir jetzt auch nicht absetzen, sondern in der Regel auch fortführen beziehungsweise auch teilweise neu beginnen. Da ist immer die Frage, wem, für welchen Patientenkollektiv würde man das jetzt machen? Ich zitiere jetzt mal meinen befreundeten Gerontopsychiater, der sagt einfach, wenn man so ein Bild auch hat, wer kriegt das Agomelatin? Das ist die, jetzt herablassen, diese kleine, zierliche, Prosecco trinkende Professorengattin. Ja, also die halt einfach nichts verträgt. Das kennt man ja. Und es gibt ja Patienten, geben sie mir nichts Hartes, ich vertrage nichts. Ne? Selbst kleinste Mengen hauen mich schon um. Ich bin ganz empfindlich, was Nebenwirkungen betrifft. Und da hätten wir jetzt dieses Naturheilkundliche in Anführungsstrichen. Und den kann man sagen, ja, dann nehmen wir doch das Agomelatin. Ne? Das Melatonin ist ja etwas, was körpereigenes ist. Das geht sozusagen an diesen körpereigenen Rezeptor dran. Das machen die anderen Substanzen natürlich auch. Aber man sagt, ne, das ist ja sozusagen das Melatonin als Analogon, was da dran geht. Also das klingt schon sehr natürlich. Eine Melatonin, das ist den allen auch bekannt. Und tatsächlich ist das ja relativ nebenwirkungsfrei. Also es gibt ja unter dem Agomelatin eigentlich keine gravierende Nebenwirkung, bis auf die Hepatotoxizität. Das ist ja auch relativ restriktiv mit der Nachbeobachtung. Aber im Prinzip lässt sich das ja gut monitoren und so häufig kommen hepatotoxische Effekte ja kaum vor. Also das haben wir ganz selten gesehen, so dass man halt dieser Patientengruppe das dann anbieten kann und sagen, so, dann nehmen Sie das und damit kann man auf jeden Fall gut oder besser einschlafen. Und diese Patienten profitieren davon. Ist natürlich nicht so stark antriebssteigernd wie die anderen Substanzen, aber genau für dieses Patientenkollektiv kann man das eigentlich ganz gut einsetzen. Ohne dass er jetzt mit gravierenden Nebenwirkungen zu rechnen ist und da, wo die Patienten dann auch diese Therapie dann auch mitmachen und auch fortführen und die tatsächlich auch davon profitieren.
Ja, super. Sebastian, das wäre eigentlich das, was ich dich fragen wollte. Und ich glaube, das reicht auch von der Menge der Informationen her. Gibt es irgendwas, was dir noch ganz wichtig wäre, was du gerne noch sagen würdest oder einfügen würdest?
Ja, also wenn man das so Wenn man mich so fragt, kann ich natürlich noch ganz viel erzählen. Ich meine, wir haben jetzt nicht so wirklich über Augmentation gesprochen. Da kann man
das haben wir vergessen. Stimmt.
Ne, das können wir auch später noch nachholen oder eben, wenn wir über zum Beispiel über Antipsychotika sprechen. Weil da ist mir zum Beispiel die Frage, wenn ich jetzt einen Patienten mit Citalopram behandle, darf ich überhaupt noch eine Augmentation machen mit Antipsychotika, weil sie offiziell verboten ist. Ne? Ja. Also, mit Kontraindikation. Mood Stabilizer wäre ja auch noch so ein Thema.
Ja. Lass uns das ruhig machen. Jetzt haben wir so ein bisschen die wichtigsten und gängigsten Antidepressiva angesprochen und auch im Kontext von geriatrischen Patienten beleuchtet. Jetzt lass uns bitte nochmal auf das Thema Augmentationstherapie kommen und auf das Thema Mood Stabilizer. Das finde ich spannend, weil ich, wenn es jetzt ältere Patienten sind, auch immer das Gefühl habe, oh, da muss ich sehr, sehr aufpassen. Wie ist das gelagert aus deiner Sicht? Also über welche Medikamente stolperst du bei geriatrischen Patienten, die tatsächlich eingesetzt werden zur Augmentation bei Depressionspatienten? Und was ist aus deiner Sicht ganz wichtig zu beachten, wenn man diese Medikamente einsetzt?
Ja, also ich sag mal, bei jüngeren Patienten hat man ja lange Zeit Olanzapin zur Augmentation eingesetzt. Das ist jetzt ein Medikament, was bei älteren Patienten eher doch einen etwas niedrigen Stellenwert hat, weil man da ja auch noch gucken muss mit Demenz, da gibt es ja noch Kontraindikationen etc., demenzielle Entwicklung, sodass eigentlich mittlerweile sich das Quetiapin sich dort etabliert hat. Mit dem Quetiapin kommen wir eigentlich auch soweit ganz gut zurecht. Man muss da natürlich aufpassen, dass man nicht sofort in einer hohen Dosierung anfängt, sondern eher niedrig dosiert, weil es ja doch eher mal tatsächlich auch gravierende Hypotonie-Krisen macht bei diesen Patienten, was natürlich wieder enorm die Sturzgefahr erhöht. Und dass für die Augmentation teilweise auch wirklich 100 Milligramm erforderlich sind. Das heißt, bis man dann wirklich angekommen ist, im Rahmen der Dosissteigerung, er muss ja dann, wie gesagt, orthostatisch stabil bleiben, dass es ein bisschen dauert, bis die Wirkung da tatsächlich, die erhoffte Wirkung da eintritt. Ne? Aber danach funktioniert es eigentlich ganz gut. In der niedrigen Dosierung macht auch Quetiapin ja noch eine Sedierung, ne, mit 25, 50 Milligramm. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben. Ne? Deswegen abends die Gabe dann auch gar nicht so verkehrt. Aber das funktioniert dann ganz gut. Das ist eigentlich unser Mittel der Wahl mittlerweile.
Darf ich dich fragen, SSRI haben wir ja vorhin gesagt, darf ich ja eigentlich gar nicht einsetzen, wenn ich irgendwelche Medikamente zusätzlich habe, die eine QT-Zeitverlängerung machen können. Wie ist das dann? Kann ich die SSRI mit Antipsychotika überhaupt anwenden? Ist das möglich?
Jetzt ist es kontraindiziert. Medizinisch ist es natürlich möglich, ne? Also, weil es hat sich ja eigentlich nichts geändert an der Gefahr. Ne? Man macht halt EKG-Kontrollen, man weiß ja so ungefähr, in welchem Abstand man das so machen soll. Ne? Also vor Beginn, nach ein paar Tage nach Beginn und vielleicht dann nochmal im Verlauf. Also wir machen das dann halt bei Entlassung, bei jeder Dosissteigerung natürlich. Oder zwei Tage nach der Dosissteigerung, so zwei, drei Tage. Und man sollte es dann vielleicht in der Dauertherapie, nein, da gibt es jetzt keine richtig festen Regeln, aber ich sag mal, im ambulanten Bereich sollte man es vielleicht einmal im Quartal, mindestens einmal im halben Jahr dann nochmal nachkontrollieren, ob da nicht was im Busche ist. Es gibt ja noch andere Faktoren, eine Hypokalämie fördert das ja wieder, eine QT-Zeitverlängerung. Aber mit dem entsprechenden Monitoring kann man auch mit Citalopram das theoretisch machen. Ne? Also pharmakologisch, medizinisch, ist das nicht das Problem, das nicht zu handeln ist. Aber halt das Juristische ist halt wieder das andere. Ne? Wenn es kontraindiziert ist und der plötzlich an einer Torsade verstirbt und der Sohn oder der Enkel Anwalt ist, sehr engagiert, dann, ich sag mal, dann hat man eventuell ein Problem.
Ja. Absolut. Abgesehen vom Quetiapin, gibt es noch andere Antipsychotika, die ihr einsetzt bei Augmentationsphänomenen oder zum Augmentieren?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay gut. Ja. Dann vielleicht noch das Stichwort Mood Stabilizer, also stimmungsstabilisierende Medikamente. Da ist es ja eher so bei jüngeren Patienten, dass man das Valproat einsetzt oder das Lithium. Das ist sicherlich schwierig bei geriatrischen Patienten, oder?
Genau. Das ist schwierig. Also ist Lithium natürlich sehr wirksam. Ich würde jetzt auch sagen, das wirksamste von den ganzen von den Substanzen, die als Mood Stabilizer eingesetzt werden können. Aber aufgrund der Nierenfunktionsstörung und die da mal mitunter ja bei den älteren Patienten doch auch schnell mal auftreten kann und der Hyponatremie-Risikos, ne, durch Diuretika hat man dann doch schon mal eher das Risiko der Lithium-Intoxikation. Das darf man bei den älteren Patienten halt nicht unterschätzen, dass das Risiko dort deutlich höher ist. Nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht, dass Lithium ein No-Go ist. Mit dem entsprechenden vernünftigen Monitoring kann man das auch gut handeln. Valproat ist auch, macht ja auch ZYP-Interaktion etc. Das hat tatsächlich am Stellenwert verloren als Mood Stabilizer in der geriatrischen Therapie oder bei der Therapie von geriatrischen Patienten, so dass es immer noch eingesetzt wird, aber dass man das doch etwas zurückhaltender macht. Jetzt ist die Frage, was nutzt man jetzt stattdessen? Und tatsächlich muss ich jetzt tatsächlich überlegen, was momentan, also wir machen das gar nicht so häufig, was jetzt bei uns Mittel der Wahl ist. Also Carbamazepin definitiv halt auch nicht. Das Lyrica gewinnt ein bisschen mehr an, das Pregabalin gewinnt etwas mehr an Bedeutung, aber meistens Pregabalin setzen wir vorzugsweise dann ein. Okay. Aber es kommt nicht mehr so stark vor.
Das ist auch mein Gefühl, ja. Okay, Pregabalin, ja, das ist auch gut zu wissen. Ja.
Ich weiß nicht, was setzt du denn dann ein?
Du, ich habe ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage, weil also dieses Thema Augmentation habe ich wirklich jetzt so bei den geriatrischen Patienten, die ich betreue, ganz, ganz selten. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das in letzter Zeit gehabt hätte. Aber wenn, dann ist es, glaube ich, das Valproat gewesen und dann natürlich mit Bauchschmerzen. Ne?
Genau, das ist bei uns auch so. Also es wird sehr, sehr zurückhaltend eingesetzt. Das war vor 10, 15 Jahren doch etwas eher mal zu finden, aber wie gesagt, das ist deutlich meiner Meinung nach weniger, doch einiges weniger geworden.
Ja, definitiv. Boah, super. Das ist sehr, sehr hilfreich, was du erzählst. Ich glaube, das gilt für viele Kollegen. Und was ich mag, ist so dieser Austausch, ne? Also wenn man so ein bisschen, jeder erzählt so ein bisschen, was er so für Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass deine Kollegen dich sehr schätzen in Münster, wenn du so Teil des Behandlerteams bist, ne? Weil das ist ja so, in den meisten Kliniken, wo ich arbeite, ist das eben nicht der Fall, ne? Da ist kein Apotheker, der jetzt direkt auch mit Entscheidungen trifft und so. Das finde ich schade. Aber ich finde das sehr fruchtbar. Mir reicht das. Das ist ganz, ganz viel Information. Und jetzt haben wir ja auch sozusagen den Bereich Augmentation, Mood Stabilizer noch mit drin. Da können wir einfach beim nächsten Mal wieder mit anknüpfen, wenn wir zum Beispiel über Antipsychotika sprechen oder ich würde sehr gerne mit dir mal über Antidementiva sprechen. Aber klar, da hast du natürlich ein Wörtchen mitzureden. Also ob dir das auch passen würde.
Ach ja, natürlich passt mir das. Das ist ja genau auch, das sind ja die Medikamente, die bei uns ja auch eingesetzt werden. Antidementiva, ja. Ne, Demenzpatienten mit Verhaltensstörungen etc. muss man alles, wobei man da auch über nicht-pharmakologische Sachen natürlich reden kann, muss man dann alles immer mit Antipsychotika niederknüppeln, damit die halt alltagstauglich werden.
Ja. Das, ja. Ja. Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen, aber ja, ich bin da ganz zuversichtlich. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht wieder und gerne wieder beim nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat dieser Beitrag gefallen und ja, hat dir wichtige Details für deine klinische Tätigkeit beigebracht. Wenn dem so sein sollte, dann freue ich mich, wenn du den Beitrag teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wenn du weiter Werbung für uns machen würdest. Gerne darfst du mitmachen bei Klinisch Relevant. Wir sind eine offene Fortbildungsplattform. Melde dich gerne, wenn es ein medizinisches Thema gibt, das dich besonders interessiert und wo du dich besonders gut auskennst. Du kannst uns gerne schreiben per Mail an kontakt@klinisch-relevant.de. Das würde uns super freuen. Wenn du Lust hast, kannst du weitere Informationen zu uns sammeln auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und auf LinkedIn. Zusätzlich haben wir noch einen Twitter-Kanal und einen Newsletter. Den Newsletter kannst du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de abonnieren und dann wirst du automatisch über alles Wichtige informiert. Jetzt habe ich genug geredet und deswegen sage ich jetzt Tschüss. Ich freue mich, dass du zugehört hast und freue mich noch mehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, mach's gut, ciao.